Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Speak, dem Q-Summit-Podcast. Ich bin Nina.
Und ich bin Anna. Und wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Startup-Welt, um euch coole Insights zu geben.
Jeden zweiten Mittwoch bringen wir eine neue Episode raus, die sich mit einzigartigen Gründungsgeschichten und gesellschaftlichen Themen beschäftigt.
Wo auch immer ihr seid, macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee und viel Spaß beim Zuhören. Wir sitzen hier heute mit Hannah Brown. Sie ist Co-Founderin von Organi Farms, einem Erdbeer-Ernteroboter-Startup. Hi Hannah, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Möchtest du einmal kurz dich selbst vorstellen für unsere Zuhörerinnen?
Gerne. Wie ihr auch schon im Intro gesagt habt, ich bin Hannah. Ich bin Mitgründerin von Organi Farms. Ich habe einen Hintergrund in der Soziologie und habe meine Mitgründer über einen Hackathon kennengelernt. Genau, und bin bei uns jetzt im Unternehmen zuständig, vor allem für die Bereiche Marketing und People and Culture.
Du meintest ja, dass du einen Background mit Soziologie hast. Heißt das, du hast Bachelor und Master in Soziologie studiert?
Genau, ja.
Und wie bist du dann zu der Idee gekommen oder überhaupt zu der Idee, dich bei einem Hackathon anzumelden? Weil für mich ist das eher so technisch und ja, ich würde damit Soziologie gar nicht so direkt verbinden.
Ja, ist glaube ich auch eher untypisch, also wenn man sich jetzt anschaut, wer so gründet. Genau, aber das war ein Hackathon von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Da ging es um Ideen für den Klimawandel und die Energiewende. Und ich kannte den Begriff vorher eigentlich auch nur aus dem technischen Bereich. Und habe dann gelernt, dass es darum geht, Ideen zu hacken. Und ja, ich fand es super spannend und habe dort eben meine zwei Mitgründer kennengelernt. Selber habe da keine eigene Idee mitgebracht. Man konnte sich eben auch einer Idee anschließen. Und einer meiner Mitgründer, der Dominik, hat damals eben die Idee mitgebracht, ja, technologische Lösungen zu entwickeln, um die Landwirtschaft bzw. die Ernährungsproduktion nachhaltiger und zukunftsfähig zu machen. Und das fand ich super spannend und habe dann eben in dieser kleinen Gruppe an dem Wochenende zusammen an der Idee gearbeitet. Das war nicht das, was wir jetzt machen, aber daraus ist so ein bisschen die Motivation und auch eben die Idee für Organi Farms entstanden. Ja, dadurch haben wir eben danach weitergemacht und unser jetziges Unternehmen aufgebaut.
Und was war die originale Idee gewesen? Also und wie kam es, dass es sich jetzt so entwickelt hat?
Also bei dem Hackathon hatten wir uns überlegt, ja, was braucht es, um in Zukunft genug Lebensmittel für die wachsende Weltbevölkerung zu produzieren und das Ganze eben auch ja, möglichst klimaneutral und zukunftsfähig. Und da haben wir uns das Thema Vertical Farming angeschaut, was ja auch ein Trendthema zu der Zeit war. Und da geschaut, okay, was sind da eigentlich die großen Probleme oder Hindernisse? Das sind zum einen die hohen Energiekosten und der hohe Personalbedarf und haben uns an dem Wochenende eher ja, dem Energieproblem gewidmet und ganz schnell aber festgestellt, dass einfach mit unseren Kompetenzen und dem, was auch schon auf dem Markt da ist, einfach nicht so ein guter Fit war. Und dann aber geschaut, das andere Problem, eben der hohe Personalbedarf, hohe Personalkosten, aber auch Personalmangel sind ein Problem, was es nicht nur im Vertical Farming gibt, sondern eben allgemein in der Landwirtschaft und haben dadurch eben dann geschaut, was gibt es für Lösungen, die wir da entwickeln können und haben dann eben angefangen mit der Automatisierung für eine der arbeitsintensivsten Aufgaben in der Landwirtschaft oder Lebensmittelproduktion und zwar der Ernte. Und so ist es an sich dazu gekommen.
Also es ist nicht so, dass hier der Roboter irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, sondern es ist tatsächlich so, dass es auch gebraucht wird.
Genau, also in Deutschland, aber auch global gibt es einen ganz großen Personalmangel in der Landwirtschaft, vor allem eben in der Ernte. Häufig liest man da die Schlagzeilen entweder zur Erdbeer- oder Spargelzeit, dass Saisonarbeitskräfte fehlen. Das haben die meisten auch schon mal gehört und wir füllen quasi diese Personallücken, damit eben die Ernte auch weiter eingebracht werden kann.
Das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend und nützlich. Wie funktioniert der Roboter, den ihr habt? Oder habt ihr den ganz aus eigener Kraft gebaut?
Genau, also wir entwickeln den ganzen Roboter. Bei der Hardware konzentrieren wir uns aber da auf ja, Standardkomponenten. Das heißt, wir entwickeln da nicht alles selber, sondern kaufen auch Teile dazu, die es schon gibt und die schon gut funktionieren und konzentrieren uns da vor allem eben auf die Softwareentwicklung. Das heißt, der Roboter fährt autonom durch das Gewächshaus, durch die Reihen und die Früchte wachsen da so auf Brusthöhe und so rinnen und hängen an den Seiten runter. Und der Roboter hat verschiedene Kameras, erkennt darüber die reifen Früchte, auch den genauen Reifegrad jeder Frucht und kann eben dadurch dann durch die Software die Frucht anfahren mit dem Roboterarm, schneidet sie direkt über der Frucht am Stiel ab und legt sie dann einzeln direkt in die Verkaufsschälchen ab.
Okay, jetzt kann ich mir das, glaube ich, auch bildlich ganz gut vorstellen. Seid ihr denn schon in Einsatz? Also betreibt ihr den schon richtig oder ist das noch alles in der Planung?
Mhm. Ja, wir sind gerade so in der Markteinführungsphase. Das heißt, wir haben erste Kunden, mit denen wir aber aktuell noch so ja quasi Pilottests machen, um die Funktion des Roboters weiter zu verbessern und wollen dann aber im nächsten Jahr eben die Markteinführung weiter ausrollen und dann eben auch skalieren.
Und wie testet ihr den Roboter? Habt ihr da Möglichkeiten? Ihr seid in Konstanz, ne?
Genau, ja, also wir haben eben schon diese verschiedenen Kunden und dadurch auch verschiedene Testmöglichkeiten. Bestimmte Sachen können wir natürlich auch bei uns in der Werkstatt testen und sonst fahren wir aber eben dann in ein Gewächshaus von einem unserer Pilotkunden und lassen den Roboter dort eben laufen und können dann schauen, wie die neuen Entwicklungen sich auf die Performance des Roboters auswirken und vielleicht auch gucken, ob es irgendwo noch Optimierungsbedarf gibt und eben Dauertests durchführen, um auch sicherzustellen, dass der Roboter eben auch zuverlässig läuft.
Woran macht ihr fest, ob er gut läuft? Also gibt das sowas wie, er hat besonders, also hat gut die Erdbeeren rausgepickt oder sie sind gut gehandelt worden oder gibt es da so bestimmte Kriterien, woran ihr das festmacht?
Ja, also dass sie natürlich gut geerntet und abgelegt werden müssen, ist essentiell. Das ist aber an sich nichts, was wir testen, würde ich sagen, weil das einfach schon einwandfrei funktioniert. Da geht es eher darum zu schauen, dass wir die Geschwindigkeit noch erhöhen und dass einfach eben auch alle Früchte erkannt und geerntet werden, sodass ja die Erfolgsquote auch möglichst hoch ist.
Du meintest ja vorhin, dass ihr das alles im Gewächshaus macht. Ist es auch möglich, das ohne Gewächshaus auf dem Feld anzubauen, also die Erdbeeren oder wenn ihr vielleicht auch auf andere Früchte oder Gemüse geht? Oder seid ihr immer an ein Gewächshaus gebunden? Weil ich stelle mir, also ihr seid ja in Konstanz, das ist ja auch im Süden von Deutschland und ich denke mal, dass es auch ein bisschen wärmer ist hier. Also wie funktioniert das?
Ja, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf den Anbau im Gewächshaus. Auf dem Feld werden die Früchte einmal noch mal anders angebaut. Das heißt, man braucht einfach ein bisschen eine andere Technologie und man hat auch einfach eine geringere Effizienz bei der Ernte, weil man auch mehr Störfaktoren quasi hat. Genau, deswegen sind wir jetzt erstmal im Gewächshaus unterwegs. Aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auch andere Obst- und Gemüsearten zu ernten, die eben auch im Gewächshaus angebaut werden. Und dadurch haben wir da schon sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Genau, und langfristig ist es natürlich aber auf jeden Fall auch möglich, eben auch in Zukunft irgendwann aufs Feld zu gehen.
Und wie viel effizienter ist jetzt der Roboter als eine Person, die das machen würde?
Also ein Roboter erntet ungefähr so viel wie ein Mensch, jetzt auf den Tag oder auf die Woche gesehen. Das heißt, man kann quasi durch den Roboter eben die Lücke, die entsteht, wenn eine Person fehlt, füllen. Und man spart aber zusätzlich als Landwirt noch Kosten dazu, weil der Roboter einfach eben auch Kosten einspart und vor allem auch in der Qualitätssicherung Vorteile bietet.
Und wie sieht das bei euch mit der Nachhaltigkeit aus? Seid ihr da auch darauf bedacht, dass es bei euch in die nachhaltige Richtung geht? Oder funktioniert das alles sogar nachhaltig, was ihr macht mit dem Roboter? Gerade auch jetzt nochmal vielleicht aufs Gewächshaus bezogen.
Also wir wollen mit unserem Produkt so ein bisschen auf die verschiedenen Säulen der Nachhaltigkeit einzielen, also sozial, ökologisch und ökonomisch, dadurch, dass wir einmal eben Landwirte unterstützen, die natürlich ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, ja, das Obst und Gemüse anzubauen und zu verkaufen, dass sie eben auch in Krisenzeiten oder wenn sie eben Personalengpässe haben, dadurch das weiterhin machen können. Natürlich wollen wir aber auch die Bedingungen verbessern, sodass diese repetitiven Aufgaben, wie beispielsweise die Ernte, die ja auch sehr harte Arbeit ist, durch Roboter gemacht werden können und die Personen dadurch eben wertschöpfendere Arbeiten erledigen können. Und gleichzeitig können wir eben auch dadurch, dass der Roboter bei der Ernte die Früchte nicht berührt und auch nicht beschädigt und eine sehr gute und genaue Qualitätskontrolle macht, auch dafür sorgen, dass weniger Früchte kaputt gehen oder beschädigt werden und dadurch weggeschmissen werden müssen. Und durch die Daten, die wir sammeln und auswerten, können zusätzlich eben noch die Planbarkeit verbessert werden und die Vorhersagen, sodass auch einfach so die Abnahme von den Produkten besser geregelt werden kann, sodass man auch weiß, wann wie viel produziert wird und man besser planen kann, wie das dann verkauft werden kann.
Ich habe noch mal eine Frage zu dir. War es für dich eine schwierige Entscheidung, in das Startup mit einzusteigen? Oder also hattest du da schon zu dem Zeitpunkt einen Beruf oder warst du gerade aus dem Studium gekommen? Oder war das einfach ein cooles Abenteuer für dich zum Ausprobieren und deswegen war das jetzt gar nicht so die schwierige Überlegung?
Ja, ich glaube, für mich war es ein sehr guter Zeitpunkt, als das alles so ein bisschen passiert ist. Als ich zu dem Hackathon gegangen bin, habe ich gerade meine Masterarbeit geschrieben und sowieso geschaut, wie es jetzt weitergehen soll. Genau, wir haben dann ein paar Monate später angefangen, so ein bisschen die Idee aufzubauen. Das war dann aber alles eher so nebenbei, weil man weiß am Anfang natürlich nicht, ob sowas auch funktioniert. Das heißt, es war eher so ein bisschen wie so ein Projekt. Und da habe ich am Anfang nebenbei an der Uni gearbeitet und später angefangen zu promovieren und habe das quasi so nebenher gemacht. Und irgendwann haben wir dann den ersten Prototyp auch gehabt und gesehen, okay, da kann wirklich was draus werden und das hat Potenzial und uns dann auch auf Förderung beworben. Und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich mache, weil beides funktioniert nicht. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, das aufzubauen und ich habe da einfach auch so viel Potenzial drin gesehen, dass ich dann gesagt habe, ich mache das Startup weiter und höre auf mit der Promotion. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, deswegen finde ich auch immer noch, ich habe die richtige Entscheidung getroffen und es macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Ja.
Ja, da merkt man auch, dass du echt Motivation dafür hast. Was war denn dein Lieblingsmoment bisher bei Organifarms? Kannst du da einen nennen?
Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben letztes Jahr auf einer sehr großen Gartenbaumesse, das ist die Greentech Amsterdam, haben wir unseren Roboter quasi das erste Mal so der Öffentlichkeit präsentiert. Genau, haben da so eben so eine große Präsentation vorbereitet, wo wir den Roboter ja quasi dann gezeigt haben. Da sind super viele Leute gekommen, was ich vorher gar nicht so sehr erwartet hatte. Und wir haben am selben Tag auch noch den Innovationspreis dieser Messe gewonnen. Und das war alles zusammen irgendwie so eine tolle Erfahrung, weil das ja von so vielen Seiten gezeigt hat, dass andere Leute an unsere Idee glauben, da so viel Potenzial drin sehen. Ja, also das war ein sehr toller Moment, einmal dieser große Ansturm quasi und dann diesen renommierten Preis zu gewinnen. Also ich glaube, das war einer meiner Lieblingsmomente bisher, ja.
Ich habe auch gesehen auf eurer Website, dass ihr schon auch viele Förderungspreise, also es macht zumindest den Eindruck, dass es viel ist, dass ihr einige Förderungen und Innovationspreise auch bekommen habt. Hattet ihr damals den Hackathon gewonnen oder habt ihr erst mit dieser entwickelten Idee quasi so viel Zuspruch bekommen?
Ja, das ist eine lustige Frage. Tatsächlich wurden auf dem Hackathon, es waren, glaube ich, 9 Teams und 7 davon wurden dann auch quasi weiter unterstützt durch ein bisschen finanzielle Unterstützung, aber auch durch Mentoring. Und wir waren 1 der 2 Teams, die nicht gefördert wurden.
Also muss man sich nicht davon ermutigen lassen.
Nee, auf keinen Fall. Also ich finde das immer ganz schön. Wir haben eigentlich direkt nach 2 Tagen quasi schon den ersten Rückschlag eingesteckt und wir kannten uns ja auch damals gar nicht und hätten auch einfach sagen können, naja, war jetzt ein nettes Wochenende, war scheinbar keine gute Idee und dann, das war's dann. Aber genau, wir haben uns davon nicht ermutigen lassen und haben weitergemacht. Und ich finde, das zeigt auch ganz gut, dass vielleicht die erste Idee nicht immer unbedingt die beste ist und dass aber sie trotzdem nach außen zu tragen und Feedback einzuholen einem sehr viel helfen kann, die Idee zu verbessern und dann trotzdem was Erfolgreiches draus zu machen.
Ja, ihr habt das dann, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt und euch einfach nicht entmutigen lassen. Was sind denn eure Ziele für die nächste Zeit? Habt ihr da irgendwas, was ihr in Angriff nehmen wollt?
Unsere aktuellen Ziele sind zum einen jetzt gerade unser Teamaufbau. Also wir haben gerade verschiedene Stellen ausgeschrieben, vor allem für unser Entwicklungsteam. Und genau, bauen da unser Team auf, damit wir eben dann auch die Weiterentwicklungen gut stemmen können und die Verbesserungen des Roboters und dann natürlich aber auch die nächsten Kunden im nächsten Jahr zu bedienen. Ich denke, das sind so unsere nächsten großen Meilensteine.
Wie viele seid ihr denn im Team zusammen?
Wir sind jetzt gerade 8 Personen und jetzt Anfang des Jahres kommen eben noch ein paar weitere dazu. Damit werden wir dann im Laufe des nächsten Jahres unser Team ungefähr verdoppeln.
Ja, das geht dann immer recht schnell. Wie wächst du, bist du da gut reingewachsen? Also es ist zum einen irgendwie gestern deine erste richtige Arbeit nach dem Master und bist ja dann auch irgendwo in einer Führungsposition. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Ja, also ich würde sagen, es ist halt schon immer sehr herausfordernd, aber das ist irgendwie auch das Schöne daran, weil man einfach super viel lernt. Also das ist ja dann ganz viel Neues, vor allem wenn man es vorher vielleicht auch noch gar nicht in einem anderen Job gemacht hat. Dadurch ist die Lernkurve aber auch ganz groß und man hat sehr viele Erfolge. Das ist natürlich super schön, aber es passieren natürlich dann auch trotzdem Fehler, weil man mit manchen Sachen auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat. Ja, da muss man dann einfach lernen, mit umzugehen und natürlich auch, wenn man eben in der Führungsposition ist, für sich auch vielleicht selber rausfinden, was für eine Führungsperson möchte man eigentlich sein oder ist man auch von der Persönlichkeit her, das ist ja jeder auch unterschiedlich. Ich denke, da muss man auch erstmal so ein bisschen reinwachsen und sehen, wie man das für sich selber auch machen möchte. Aber ich denke, ich bekomme das ganz gut hin.
Was würdest du denn anderen Jüngeren oder vielleicht Studierenden raten, die gerade auch überlegen, ein Startup zu gründen oder vielleicht an einem Hackathon teilzunehmen, die sich aber nicht so richtig trauen, weil du machst ja jetzt auch was wirklich in eine technische Richtung. Hast du da irgendwelche Tipps, die du denen mitgeben würdest, wie sie sich vielleicht dazu trauen könnten oder wie sie einfach das umsetzen können?
Ja, also ich würde auf jeden Fall jedem oder jeder, die das ausprobieren möchte, raten, das erstmal einfach zu machen und quasi zu schauen, wo es hinführt. Ja, also das ist am Anfang vielleicht erstmal eine Herausforderung und was ganz Neues, aber man kann einfach super viel davon lernen und sich einfach auch mit Leuten zusammenzutun. Also ich denke, ein Hackathon ist auch immer eine tolle Möglichkeit oder eben so Startup-Konferenzen oder ja andere Veranstaltungen, in denen man andere gründungsinteressierte Personen treffen kann, wo man aber auch einfach darüber lernen kann, was man für Skills vielleicht braucht oder wo man sich die aneignen kann. Und selbst wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt vielleicht keinen BWL-Hintergrund oder keinen technischen Hintergrund und sich deshalb vielleicht nicht zutraut, in eine Gründung zu gehen, weil man denkt, man bringt ja die Skills gar nicht mit, würde ich sagen, man kann super viel später noch lernen. Und das meiste lernt man sowieso einfach dadurch, dass man es macht und ausprobiert. Und deswegen sollte man sich dadurch nicht zurückhalten lassen.
Ich kann auch noch mal ganz kurz Werbung machen. Wir von Q-Summit, wir haben auch einen Hackathon und wir bieten ja sowieso auch unsere Konferenz an, unsere Startup-Konferenz im Frühjahr und dazu auch den Hackathon, weil du ja gerade auch meintest, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Deswegen ja, wenn ihr daran Interesse habt, ihr da draußen, dann folgt uns gerne, damit ihr da auf jeden Fall nichts verpasst. Dann haben wir auch noch eine Frage von unserem vorherigen Gast, dem Justus Lauten. Und zwar hat er gefragt, ob man euren Roboter auch zu Hause, also für zu Hause, für den Garten kaufen kann.
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich meine, theoretisch könnte man das schon machen, wenn man im Garten ein Gewächshaus hat. Ich denke aber, es wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Also unser Roboter lohnt sich zwar schon für kleinere Betriebe, aber meistens doch nicht so klein, wie es in einem privaten Gewächshaus in der Regel ist. Wenn man das zum Spaß machen möchte, dann geht es bestimmt auch. Also wenn er Interesse hat, kann er sich gerne mal an uns wenden.
Okay, danke schön. Ich fand das nämlich auch sehr cool. Okay.
Dann sind wir jetzt am Ende unserer Aufnahmezeit. Wir sind dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast und diesen schönen Austausch mit uns hattest. Und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst uns sehr gerne eine Bewertung, Feedback oder einen Gästevorschlag da.
Wenn ihr weitere Updates rund um den Q-Summit 2024 nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram und LinkedIn.
Cool, dass ihr dabei wart, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.